Ihr Lieben, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen und ich darf euch auch einen Gruß bringen aus unserer Gemeinde in Pforzheim, Bibelgemeinde Pforzheim. Wir machen heute weiter in Apostelgeschichte 7. Ich habe euch gesagt, es gibt einen zweiten Teil beim letzten Mal, wo ich hier war. Stephanus stand vor dem Hohen Rat. Er hat ausgesehen, sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Sie haben geschwiegen. Und jetzt beginnt er zu reden. Er redet im Auftrag Gottes. Und wenn Gott redet, dann schweigen die Menschen. Und so war es, dass Stephanus ab Vers 2 von Anfang an durchredet bis zum Vers 51, 52, wo dann letztendlich die Entscheidung gefallen ist, aus dem heraus zu urteilen, weil das war der Wille Gottes. Es war der Hohe Rat, es war die Führer Israels, die Lehrer Israels, die Geistlichkeit Israels, die hier vertreten war, ihnen noch einmal den Willen Gottes Christus zu zeigen. Vers 2. Er aber sprach, ihr Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Geschwister, wir lesen hier Ergänzungen und Auffälligkeiten gegenüber dem Text in 1. Mose 11 und 12. Stephanus sagt uns hier, durch Gott gewirkt, Abraham hat Gott gesehen. Gott ist ihm erschienen. Und wo? In Ur, in Chaldäa. Und davon lesen wir in 1. Mose 11. Nach dem, was uns Stephan sagt, ist Gott Abraham in Ur in Chaldäa also erschienen. Weiter verwendet Gott bei der Rede vom Stephanus nicht den Ausdruck Ur in Chaldäa, sondern er sagt Mesopotamien. Und jetzt vielleicht eins. Geschwister, wir müssen uns grundsätzlich merken, wenn Gott einen Ausdruck verwendet oder etwas sagt und im nächsten Satz sagt das anders, dann meint Gott genau das so, wie er sagt. Wisst ihr, die Menschen, wenn Gott sagt, es ist hell, dann kann der Mensch nicht sagen, es dämmert. Gott könnte sehr wohl Dämmerung sagen. Versteht ihr, was ich meine? Das, was Gott sagt, sagt er so, wie es ist. Und jetzt lässt er hier sagen, durch Stephanus, er rief ihn aus Mesopotamien. Und wenn man das Wort betrachte und übersetze, dann kann man drei Arten sagen. Dass es heißt, zwischen zwei Strömen, in der Mitte der Wasser oder zwischen den Wassern. Da liegt Ur in Chaldäa. Was sagt der Psalmist im Psalm 18, 17? Er griff aus der Höhe, erfasste mich und zog mich heraus aus großen Wassern. Was wollte Gott diesen Menschen sagen, die dazu hörten? Gott handelt, wie er will. Er holte diesen Abraham heraus für das Vorhaben, das er mit ihm hatte. Geschwister, Gnade begegnet uns immer in unserer verderbten Lage. Immer dort, wo die Sünde ist, dort ergreift uns Gott und zieht uns heraus. In der Mitte der Verse erschien die Herrlichkeit Gottes. Ob wir jetzt an Abraham denken, wo Gott den Abraham aus heidnischem Land herausgeholt hat, aus diesem Mesopotamien, oder an uns selbst, wo wir durch die Gnade aus dem Gericht herausgenommen wurden. Wir wurden herausgezogen, dem Teufel entrissen und auf den Felsen, den Christus, gestellt. Und in beiden Fällen haben wir jetzt die geistliche Lehre. Wir stehen unter Gericht und die Gnade bringt uns aus diesem Gericht heraus. Wir sind aus dem Völkermeer herausgerissen und auf den Felsen des Christus gestellt. Und so hat Gott Abraham herausgerissen und hat ihn gerufen, um aus ihm ein Volk zu machen. Geschwister, ich komme zum Schluss noch einmal zurück, was es für die Lehrer Israels bedeutet. Ich möchte jetzt einfach einmal weitermachen und eigentlich mehr auf uns das Ganze dann noch einmal beziehen. Weil was nützt es, wenn ich hier rede über das, was die Lehre für die damaligen war? Es geht um uns heute. Ja? Aufschlussreich ist auch, was uns in 1. Mose 11 nicht gesagt wird. Wir lesen hier nichts von der Unterweisung Gottes an Abraham. Gar nichts. Und auch nichts von einer besonderen Botschaft. Wenn er das liest, dann wird er sehen, es werden die Register aufgezählt, also die Väter nacheinander. Und dann plötzlich fängt es an und dann heißt es in Vers 31, Terach nahm seinen Sohn Abraham und Lot und Sarai und sie zogen miteinander aus Ur der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaans zu gehen. Also es war schon klar, wo sie hin sollten, nach Kanaan. Und jetzt, Geschwister, wie weit sind sie gekommen? Es heißt also hier, Terach, Abrahams Vater, nahm. Es heißt nicht, Abraham nahm. Wisst ihr, man müsste immer aufpassen. Man muss sich da immer dann da Gedanken machen. Und hier haben wir dann diesen menschlich gedachten Fehler, Terach nahm. Was ist passiert? Ganz einfach. Terach ist nicht wie heute, wo der Junior plötzlich kommt und sagt, ich ziehe aus, ich gehe. Nein, das ist Sippe. Und Abraham ist jetzt zum Vater gegangen und hat gesagt, hör euch zu, ich sage es jetzt mit meinen Worten einfach so, mir ist Gott erschienen. Und der hat gesagt, ich soll rausgehen und soll eben ins Land Kanaan gehen. Und jetzt hat eigentlich dann der Vater dieser Sippe, Terach, überlegt und hat gesagt, wenn Gott es will, dann machen wir das. Und dann sind sie aufgebrochen. Und wie weit sind sie gekommen? Sie sind gekommen bis Haran. Und wo liegt Haran? Im Land der Chaldäer immer noch. Also so weit sind sie nicht gekommen. Und jetzt, das Schlimme an dem Ganzen, sie wohnten dort, sagt uns die Schrift. Sie haben nicht ausgeruht. Sie wohnten dort. Sie wurden sesshaft, sie richteten sich dort ein. Geschwister, sind wir nicht auch berufen, von Gott herausgerissen, um den schmalen Weg zu gehen bis zum Ziel? Ins Reich Gottes? Sind wir auf diesem Pilgerpfad oder sind wir in unserem Haran angekommen? Verweilen dort, haben es uns gemütlich gemacht. Ja? Es gibt viele Hindernisse und Seitenwege auf unserem Weg. Wir haben es heute schon in dem einen oder anderen Gebet gehört. Viele gebrochene Vorsätze. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir das. Vorsätze, wo mir Gott sogar vielleicht was versprochen habe. Aber irgendwann versandet es. Oder bleiben wir einfach zurück geistig, weil wir uns nicht mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir wachsen geistig nicht. Wir sind immer noch Kinder. Was hat Paulus gesagt? Ich kann euch keine feste Speise geben, weil ihr sie einfach nicht vertragt. Euch muss ich Milch geben. Dabei müsstet ihr schon lehren. Versteht ihr? Das ist auch ein Haran. Wir bleiben irgendwo einfach zurück. Wir gehen nicht weiter. Geschwister, ich wünschte, wir wären alle ein Kaleb. Kennt ihr den Kaleb? Er führte und füllte aus, was Gott ihm aufgetragen hat, minutiös. Er hat genau das gemacht, was Gott genau gesagt hat und hat das dem Volk mitgeteilt, was er im Herzen hatte und auf dem Herzen hatte. Ohne dabei Gott jemals korrigieren zu wollen oder dass er ihn korrigiert hat, dass er gesagt hat, Herr, nicht, vielleicht warten wir einfach noch einmal hier einen Monat oder zwei, bis sich die Gemüter da beruhigt haben und dann marschieren. Nein, nein, hat er nicht gesagt. Er hat einfach das gesagt, was Gott haben wollte, aus. 5. Mose 1, 36, da lesen wir, nur Kaleb, der Sohn des Jephun, er soll es sehen, das Land, und ihm und seinen Söhnen werde ich das Land geben, das er betreten hat, dafür, dass er ganz und gar hinter dem Herrn stand. Ich lese Josua 14, 7 bis 12. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinausgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose an demselben Tag, wenn ich das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben, also jetzt ist jetzt, er redet jetzt praktisch 45, 40 Jahre später. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt. Sowohl zum Kampf, als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jedem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Ekaniter dort sind, große, feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Er hatte das feste Vertrauen und hat genau das getan, was Gott wollte. Und was war? Er war 85 Jahre alt und sagt, ich bin so kräftig, ich kann kämpfen wie mit 45. Das muss man sich vorstellen. Aber das wirkt Gott, wenn man seinen Willen tut. Er führt und leitet. Abraham handelte also im Blick auf die Familie einfach natürlich menschlich. Und dies war der Kummer, weil Gnade ist übernatürlich. Gnade ist eben nicht natürlich, sondern übernatürlich. Ja? In 1. Mose 12 heißt es, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Augenscheinlich ist dies die zweite Aufforderung, also die Aufforderung, jetzt in Haran weiterzugehen. Aber wieder ließ sich Abraham von natürlichen Umständen leiten. Sein Vater war übrigens inzwischen gestorben dort in Haran. Jetzt war er nicht mehr der Führer. Jetzt war Abraham der Führer. Wisst ihr, Gott kommt zu seinem Ziel. Ob da einer stirbt oder einer hinzugezogen wird, Gott kommt zu seinem Ziel. Und so, Terach ist gestorben und jetzt gehorchte Abraham. Er packte zusammen und ging weiter. Aber was machte er wieder? Er nahm Lot mit. Aber Gott hat gesagt, gehe du, nicht geht ihr. Versteht ihr? Da müssen wir drauf achten. Wenn Gott sagt du, dann meint er du. Und wenn er ihr sagt, meint er ihr. Jedenfalls, er hat den Lot mitgenommen. Und in Jesaja 51, 1, wo Gott mit Israel über Abraham redet, da sagt er, denn ich rief ihn als einen Einzelnen. Ja, du wirst als Einzelner gerufen und lässt dich von einem Terach zurückhalten und dann nimmst du einen Lot mit. Wie oft haben Kinder Gottes eine Gabe für den Herrn zu arbeiten oder ein Hinausgehen außerhalb des Lagers, um Schmach zu tragen? Und dann bietet Satan ein Haran an. Er bietet den Gläubigen ein Haran an. Kanaan ist zu weit, zu mühsam. Bleib in Haran. Schau, auch in Haran gibt es Christen, die sagen, Christus ist der Sohn Gottes. Du kannst ruhig hier bleiben. Aber es gibt auch einen anderen Satz. Da heißt es, auch die Dämonen glauben, dass es einen Sohn Gottes gibt und zittern. Was wir vorhin gehört haben von der Schwester. Diese Frauen, sie nennen sich Christen, aber sie sind nicht wiedergeboren. Eine wiedergeborene Frau würde das nie und nimmer tun. Das geht nicht. Der Geist Gottes, wenn sie schon nicht die Bibel kennt oder nicht gut kennt, aber hier würde der Geist Gottes in ihr rebellieren. Selbstverständlich können wir zu Gott flehen, dass das aufhört, dass er ein Ende macht. Keine Frage. Wisst ihr, wir sind jetzt bei dem Haran stehen geblieben. Kinder Gottes, die in Haran wohnen. Haran hier in Anführungsstrichen natürlich. Und wenn ich dann von solchen Kindern Gottes höre, Gott sieht doch mein Herz. Ja, was sieht Gott in deinem Herz? Den Ungehorsam sieht er in deinem Herz. Ein krasses Beispiel, ganz krass. Offenbarung heißt es, wer das Mahlzeichen annimmt, der geht in die Hölle. Ganz einfach. Wer das Mahlzeichen annimmt, geht in die Hölle. So. Und jetzt nimmt ein gläubiger Vater das Mahlzeichen an, weil er ja nicht kaufen und verkaufen kann. Aber Frau und Kinder hungern. Aufpasse. Er nimmt das Mahlzeichen an und sagt, der Herr sieht das Herz. Ich kann euch sagen, dass den Herrn das Herz nicht interessieren wird. Wenn er sagt, wer das annimmt, fährt in die Hölle, dann ist es gesprochen und genau so wird's. Da kannst du, wisst ihr, mir bringe doch immer wieder Sachen vor. Herr, das hat halt nicht geklappt, weil. Wir wollen das nicht machen, aber weil. Wir haben immer Entschuldigungen. Aber das zählt eigentlich nicht vor Gott, diese Entschuldigung. Du hättest sollen und hast nicht. Aus. Was bleibt uns? Du Buße. Ganz einfach. Die Weisen aus dem Morgenland. Ich greife es jetzt einfach einmal raus. Ein Stern, ein übernatürlicher Stern hat diesen drei, das Vario Magia, geleitet. Ja, und sie sind gekommen und jetzt passiert wieder das Menschliche. Sie sehen den Stern, kommen von Israel und sie wissen, dass es um den König von Israel geht, der geboren wird. Ja, und wo sucht man diesen König? Dort, wo der andere König wohnt. Und es war der Herodes in Jerusalem. Also was machen sie? Sie schauen jetzt plötzlich nicht mehr auf den Stern, sondern sie marschieren schnurstracks dorthin, wo sie nach ihrem Denken meinen, dort muss der Neugeborene sein. Und jetzt wissen wir alles, wie es weiterging. Man hat ihnen dann gesagt, Bethlehem müsste er sein. Und wie sie wieder auf dem Weg sind, plötzlich ist der Stern wieder da. Geschwister, hätte die nur auf diesen Stern geachtet, wären die nie nach Jerusalem gekommen. Versteht ihr? Man muss sich das immer im Klaren sein. Gott schickt diesen Stern und inzwischen denke die selber und lasse das von Gott Gegebene weg. Gott sprach zu ihm, geh du aus. Du. Das ist bereits eine Prüfung. Geschwister, wir müssen uns da ganz klar sein. Aber eine weitere kommt noch hinzu. Aus deinem Lande bedeutet, du musst etliches hinter dir lassen. Du musst etliches zurücklassen. Aus deiner Verwandtschaft, jetzt wird es heikel. Gnade ist übernatürlich. Wenn du Kind Gottes wirst und deine Verwandtschaft ist ungläubig, ja was dann? Dann musst du sie gehen lassen und deinen eigenen Weg gehen. Was glaubt ihr, was los war, wo meine Frau und ich gläubig geworden sind und wir es unseren Eltern gesagt haben? Sie waren katholisch. Meine Mutter zum Beispiel ging vielleicht an Weihnachten und vielleicht an Ostern in die Kirche. Vielleicht. Aber plötzlich erinnerte sie sich, was hast du getan? Zu meiner Frau, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Und meine Frau hat noch 5 Geschwister, die haben uns nicht mehr angeguckt. Die sind auch nie in die Kirche gegangen. Sie waren lediglich katholisch. Versteht ihr das? Geh du aus. Du bist herausgerufen, du musst deinen Weg gehen. Und nicht, wenn der so nie war geht, laufe ich halt auch so nie war. Nein, du gehst deinen Weg. Wir haben auch eine Ermunterung, wo es für uns heißt, denn wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind noch nicht dort. Wir sind auf dem Weg dorthin. Und auf diesem Weg kann man eben halt links und rechts vom Pferd fallen. Gott will, dass wir unser eigenes ablegen und das Seine anziehen und annehmen. Und wenn wir die Geschichte Abrahams jetzt weiter verfolgen, sehen wir auch, dass Gott Abrahams nicht alles aufs Mal sagte. Er sagte ihm immer stückweise. Aber was verlangte Gott einfach? Gehorsam. Er verlangte Gehorsam. Er hat ihm Herrlichkeiten gezeigt. Er ist ihm erschienen und jetzt verlangt er Gehorsam. Wir haben den Geist Gottes. Wir haben mehr wie Abraham. Wir haben mehr wie alle, die im Alten Testament. Wir haben mehr wie Mose. Wir sind Kinder. Kinder. Wir müssen uns vorstellen, was für eine Stellung das ist. Das sind wir uns oft gar nicht bewusst. Sind wir ehrlich. Es ist uns oft nicht bewusst, was wir sind. Aber es sollte uns immer wieder bewusst werden. Und deswegen kommen wir auch heute Morgen hierher. Deswegen treffen wir uns auch. Deswegen sagt auch die Bibel, versäumt die Zusammenkünfte nicht. Warum? Weil wir in den Zusammenkünften geistig gestärkt werden für den Alltag. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Stephanus und was Gott dem Hohen Rat mitteilen will. Die Juden entgegneten dem Herrn Jesus einmal, wir sind Abrahams Kinder. Und der Herr sagt zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun, nämlich Gott gehorsam sein. Geschwister, ich bringe es vielleicht jetzt nämlich komplett zusammen. Wenn ich jetzt hier sage, Gott gehorsam. Die großen Israels, die Lehrer, die Führer, auch die Priester. Es gibt ja mehrere Bücher in Israel. Und in einem steht auch drin, was der Messias tun kann. Und dass man erkennt, wir haben jetzt den Messias vor uns. Das hatten die sich selbst aufgeschrieben. Und da war eins davon, dass er einen Taubstummen, der besessen ist, heilen kann. Weil, wenn die Israeliten Dämonen ausgetrieben haben, dann haben sie den immer nach dem Namen gefragt. Wie heißt du? Hat der Herr Jesus auch gemacht. Er hat einmal gefragt, wie heißt du? Da sagt er Legion, wir sind viele. Aber es war auch an dieser Stelle, da war es ein Dämon, der hat dafür gesorgt, dass dieser Mann taubstumm war. Also konnten sie ihn nicht nach dem Namen fragen. Und der Herr Jesus hat diesen Dämon ausgetrieben. Und jetzt sagt das Volk, ist dieser etwa der Sohn Davids? Sie fragen, die Menschen fragen, ist dieser etwa der Sohn Davids? Und die Obrigkeit wiegelt ab. Als nächstes, da war ein Blindgeborener. Die Hohen Israels haben festgelegt, dass nur der Messias einen Blindgeborenen heilen kann, sehend machen kann. Sie selber konnte durch Medizin und so weiter auch in der Lage sein, einem Blinden wieder die Sehkraft zu geben. Aber einem Blindgeborenen nicht, kann nur der Messias. Und der Messias hat einen Blindgeborenen geheilt, wo Petrus gefragt hat, hat der gesündigt oder die Eltern? Na, hat er gesagt, nein, es war zur Herrlichkeit Gottes. Und wiederum hat der Blinde, nachdem er zigmal vor dem Hohen Rat gefragt worden ist, na, sagt er, ich bin blind geboren und ihr wisst nicht, wer mich geheilt hat. Ist doch klar. Muss der Messias sein, das sagt doch ihr selber. Ich sage das jetzt mit meinen Worten hinzu. Er hat nur gesagt, und ihr wisst nicht, wer mich geheilt hat. Genauso sagte der, das dritte ist Aussatz. Seit der Naaman, der Syrer, vom Aussatz geheilt wurde, wurde nie mehr jemand vom Aussatz geheilt. Aber sie sagten, der Messias, wenn er kommt, der kann Aussatz heilen. So, er hat den Aussätzigen geheilt. Und was hat er zu ihm gesagt? Geh hin und zeig dich den Priestern. Und dann gab es Opferungen, die getan werden mussten. Und tu, was im Gesetz steht. Geh hin und zeig dich dem Priester. Ja, warum wohl? Der müsste sofort aufstehen und schreien, wer war das? Zeig mal denn. Nix, nix. Was war es noch? Totenauferstehung. Wie viele Tote hat der Herr Jesus zum Leben erweckt? Aber wisst ihr, das hat alles nichts gewirkt. Die Zeichen und Wunder waren groß. Sie hätten erkennen müssen, dass es der Messias ist. Aber sie haben ihn verworfen und gekreuzigt. Warum? Es geht um Macht. Ihre Macht wäre verloren gegangen, wenn dieser Mann, der Messias, an die Macht gekommen wäre. Wären sie nichts gewesen. Nach dem, was der Mann lehrt, kommen wir auf keinen grünen Zweig. Und so weg. Und so ist doch heute. Ihr wisst, das hat sich nicht geändert. Man weiß etwas, aber man will es nicht haben. Warum? Ich würde weniger Geld verdienen, die Gesellschaften würden Milliarden weniger verdienen. Das will man alles nicht. Und so bleibt es. Aber weiter. Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Und nämlich, was waren die Werke Abrahams? Er war gehorsam. Er war Gott über gehorsam. Und dann führt Stephanus den Josef auf. Auch hier wurde dieser Josef von Gott geführt in seinem Weg. Er war ein Bild für den Herrn Jesus. Er war zum Schluss Herrscher über Ägypten. Sie hätten es erkennen müssen. Aber sie wollten es nicht. Das war ihre Geschichte. Dann redet er von Mose. Stephanus sagt, er, Mose, meinte aber, seine Brüder würden verstehen. Also Stephanus sagt, er, also Mose, meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Sie aber verstanden es nicht. Sie stießen ihn weg und sagten, wer hat dich als Obersten über uns gesetzt? So erging es Mose und er hat sich durch Wundertaten mit dem Stab, durch die vielen Dinge, die er getan hat dort in Ägypten, ausgezeichnet. Und trotzdem waren sie von Anfang an widerspenstig. Und sie kamen nicht ins gelobte Land. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch ab Vers 51 von unserem Kapitel Apostelgeschichte 7 lesen. Zum Schluss sagt jetzt Stephanus, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht getötet? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engel empfangen und nicht befolgt habt. Ende der Rede. Es war alles gesagt. Es gab jetzt für diesen Hohen Rat nur zwei Möglichkeiten. Auf die Knie zu fallen, Buße zu tun. Und wir wissen, was sie getan haben. Sie haben den Stephanus gesteinigt. Geschwister, die Männer, die wo hier dieses alles gehört haben, ob das die Knechte waren, ob das Priester waren, Pharisäer, alle die vom Hohen Rat, die diese Rede gehört haben, diese Rede, jetzt konnten sie bestimmen. Wollen wir in den Himmel? Dann war die Buße fällig. Oder wir bleiben in unserer Altstarrigkeit und dann war für sie der Hades, die Hölle, besiegelt. Einen Mann voll Geistes. Mit dem hätte Gott viel anfangen können auf dieser Welt. Viele Menschen hätten durch ihn zum Glauben kommen können. Aber er hat ihn ausgesucht, diese Rede zu halten. Und diese Rede war zum Tod oder zum Leben für diese Männer, die zugehört haben. Genauso wie damals Mose die Rede gehalten hat zum Schluss. Und hat ihnen Fluch und Segen vorgelegt. Das Gleiche war das hier auch. Verstehen Sie, Geschwister? Wir lesen als so salopp über irgendetwas hinweg. Wir lesen es, wenn dich hinterher jemand fragt, was hast du gelesen, dann weiß ich noch zwei Sätze. Wir müssen versuchen, den Inhalt zu erfassen. Und es gelingt nicht auf einmal. Und nicht sofort. Auch das darf ich euch sagen, zum Trost. Bei Ausarbeitung dieser Predigt, erzähle ich es euch jetzt noch, es sind zwar schon ein bisschen spät, aber trotzdem. Bei der Ausarbeitung dieser Predigt kam ich auf einen Satz, und zwar in Johannes 10, ja, 9. Ich bin die Tür, sagt der Herr Jesus. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Was bedeutet das? Ein- und ausgehen und Weide finden. Ich habe mir immer gelegt, was bedeutet es, ein- und ausgehen und Weide finden? Herr, zeig mir, was das bedeutet. Aber das ist bestimmt schon ein Jahr her, wo ich den Herrn darum gebetet habe. Und jetzt bei der Ausarbeitung kam es mir drauf. Israel kämpfte und sie sind ausgegangen zum Kampf und sind eingegangen wieder ins Lager. Und das Gleiche machen wir hier. Jetzt sind wir eingegangen und finden Weide. Und wenn wir ausgehen, dann sind wir in der Welt. Und sie werden ein- und ausgehen und Weide finden. Aber die Weide ist hier. Draußen ist keine Weide. Draußen müssen wir Acht geben, dass wir auf der Spur bleiben, die in die Herrlichkeit führt. Amen. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Du bist es, der uns führt und leitet. Du bist es, der uns bringt. Herr, deine ganze Liebe gießt du über uns aus. Wir sind dir wichtig und wertvoll. Allmächtiger, und wie danken wir dir es als, Herr. Und wiederum bist du gnädig, dass du sagst, wenn wir kommen und bekennen, Buße tun, so bist du treu und gerecht, dass du uns diese Sünden vergibst. Aber auch ein Satz steht noch dabei, und die Sünde lässt. Herr, und so dürfen wir auf deine Gnade hoffen. Du hast ein Werk in uns angefangen, und Herr, bring dieses Werk zu Ende. Du denkst daran, wir sind nur Staub. Allmächtiger, das soll aber keine Entschuldigung sein und keine Entschuldigung unserer Sünden, unserer Fehltritte. Nein, Herr, es soll das sein, dass wir einen Leib haben und mit diesem Leib zu kämpfen haben. Herr, und auch da wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst und führst und leitest, Herr, und uns nicht fallen lässt und uns nicht loslässt. Sei du uns gnädig. Amen.